SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
16. August 1994. IBM bringt mit dem Modell Simon das erste Smartphone der Welt auf den Markt.
Die Bürger der drahtlosen Zeit werden überall mit ihrem Empfänger herumgehen, der irgendwo im Hut oder anderswo angebracht und auf eine der Myriaden von Vibrationen eingestellt sein wird, mit der er gerade Verbindung sucht.
Das schrieb der Amerikaner Robert Sloss 1910 in seinem Buch Die Welt in 100 Jahren.
Wenn aber dieser Apparat erst so vervollkommnet sein wird, dass auch der gewöhnliche Sterbliche sich seiner wird bedienen können, dann werden dessen Lebensgewohnheiten dadurch noch weit mehr beeinflusst werden, als sie dies schon jetzt durch die Einführung des gewöhnlichen Telefones geworden sind.
Der drahtlose Empfänger. 100 Jahre später sollte es soweit sein, also 2010. Autor Robert Sloss hatte allerdings den Innovationsgeist einer Handvoll Ingenieure in Boca Raton, Florida, unterschätzt. Im Forschungslabor des Computerherstellers IBM. Dort begann ein von der Welt zunächst wenig beachtetes Experiment.
At the time, and this was in 1992,
Frank Canova, Elektronikingenieur, hatte sich gerade das Thema Miniaturisierung vorgenommen, und zwar für die Touchscreen-Technologie. Damals kaum genutzt und sehr fehleranfällig. IBM konnte 1992 bereits auf eine fast 100-jährige Geschichte blicken, spezialisiert auf große Rechenmaschinen und Lochkartensysteme. IBM war zwar nicht bekannt für Bahnbrechendes im Bereich der Telekommunikation, aber Anfang der 90er Jahre schärfte es gerade sein Profil und suchte nach neuen Ideen.
Es gab den Raum, um Dinge auszuprobieren. Ich habe mich damals gefragt, wie eine Telefontastatur auf einem Screen aussehen würde. Und dann dämmerte es mir. Hier unter dem Tisch habe ich den Computer, hier oben drücke ich Knöpfe, um ihn zu bedienen. Warum kann ich diese Funktion eigentlich nicht auf dem Touchscreen eines Telefons abbilden?
Heute ist das ein naheliegender Gedanke, weil man fast alles mittels Displays bedient und die Technik liegt darunter verborgen. Aber in einer Zeit, in der man noch selbstverständlich aus der Telefonzelle anrief, als Wählscheiben durchaus üblich waren und schnurlose Festnetztelefone der letzte Schrei,
die Möglichkeit, andere Menschen zu erreichen, war noch in den Kinderschuhen.
Aber es gab eine wachsende Sehnsucht, technische Vorgänge zu vereinfachen. Die rasende Entwicklung von der Rechenmaschine über den PC bis zum ersten Laptop hatte gezeigt, wie viel Freiheit mobile Lösungen brachten. In Deutschland wurde da gerade das Telefonieren im Auto und beim Gehen auf der Straße populär, wenn auch keinesfalls erschwinglich. Frank Canova in Florida dachte da schon wesentlich weiter.
Ich liebe es, kreativ zu sein, neue Ideen auszuloten. Ich liebe es, über die Zukunft nachzudenken.
Frank war ein Genie, sagt sein damaliger Teamkollege Wayne Whitley heute.
Er war allen immer weit voraus. Er sagte, was wäre, wenn wir dieses machen oder jenes? Als Frank zum ersten Mal darüber sprach, war ich ziemlich angetan von der Idee. Vor allem, weil das vorher noch nie jemand probiert hatte.
In diesem Fall fragte er als erster Entwickler der Welt, wie ein PC in einem Telefon aussehen würde. Also die Verbindung von Telefon und Computer in gerade mal einer kleinen Handvoll Technik. Da war vorher noch keiner drauf gekommen. Zumindest niemand mit einer weltweiten Computerfirma im Rücken.
I was the hardware designer for the motherboard of the handheld device.
Wayne Whitley hat die Hauptplatine entworfen. Er musste alle Komponenten für die geplanten Funktionen auf der Leiterkarte unterbringen. Die Herausforderung? Alles auf möglichst wenig Raum. Schließlich war das Vorbild ein Cellular Phone, ein Handy. Andere Mitglieder im Fünferteam kümmerten sich um die einfache Navigation auf dem Touchscreen und die wiederaufladbaren Batterien.
Bei vielen elektronischen Geräten gibt es Probleme mit Interferenzen. Teile stören sich gegenseitig. Vor allem der Akku beeinträchtigt andere Funktionen. Ich musste also die wiederaufladbaren Batterien isolieren, damit die digitalen Chips direkt daneben ordentlich arbeiten konnten. Dafür habe ich die Platine wieder und wieder umgebaut.
Wayne Whitley kannte das Problem schon, von Computern. Jetzt musste aber alles noch viel enger zusammenrücken, damit es in ein für damalige Verhältnisse sehr kleines Gerät passte. Und weil IBM grundsätzlich daran interessiert war, immer kleinere Bauteile auf immer weniger Fläche unterzubringen, bekamen die Hard- und Softwareentwickler grünes Licht für ihr verrücktes Projekt. Der Auftrag: entwickelt einen Prototyp.
And they gave us 14 weeks.
Sie gaben uns 14 Wochen. Auch mit 5 Leuten sind 14 Wochen nicht viel. Aber wir haben uns reingehängt, manchmal mit 80-Stunden-Wochen, nur um das Ding fertig zu bekommen. Denn das Ziel war es, damit zur Comdex zu fahren.
Zur Ausstellung der Computerhändler in Las Vegas im Herbst 1992. Bis dahin mussten sie ein zentrales Problem lösen.
Phones in those days, they were analog cellular, but they weren't digital.
Handytechnik war also noch analog, nicht digital. Um Sprache zu übertragen, reichten analoge Funkmasten aus. Aber nicht, wenn man einen kleinen Computer aus dem Handy machen wollte. Für die digitalen Apps im neuen Apparat gab es immerhin schon ein Vorbild.
Also had things called PDAs,
es gab auch sogenannte PDAs, persönliche digitale Assistenten. Darin hatte man seinen Kalender und all die anderen Sachen. Und unsere Herausforderung war es jetzt, das ins Handy zu integrieren.
Analoge Telefonie in Kombination mit den ersten digitalen Apps. Ein Modem war die Lösung und schlug die Brücke von der analogen in die digitale Welt. Das Modem stellte dabei einen Anruf zu einem Computer her, über den statt der Stimme Daten übertragen wurden. Kalenderdaten, Adressbucheinträge, Faxe, Textnachrichten und E-Mails. Als Frank Canova, Wayne Whitley und ihr Team die 10 baugleichen Prototypen im Herbst 92 in Las Vegas am Messestand auslegten, standen immerhin die rudimentären Funktionen. Und der wurde zu einer der Sensationen auf dieser Comdex-Messe. Die Leute standen in Trauben um den Stand. Vor allem auch Kolleginnen und Kollegen aus der eigenen Firma waren neugierig, was das Innovationslabor erfunden hatte. Eigentlich hätte niemand erwartet, dass die Dinger schon funktionierten. Aber genau das taten sie. Ein Telefon mit einem Computer zu verbinden, das erregte Aufsehen. Vor allem, weil Frank Canova neben Faxen, Mailen und dem elektronischen Kalender auch noch Apps einplante, die im Internet Daten abrufen sollten. Wetterdaten, aktuelle Nachrichten und Börsenkurse.
Es gab eine Menge Aufregung, weil es etwas war, was noch niemand gesehen hatte. Im Publikum waren auch Vertreter von Bell South. Und die wollten den Prototyp zu einem marktreifen Produkt machen.
Bell South war ein Telefonanbieter aus Atlanta, der später in der Telefongesellschaft AT&T aufging. IBM hatte ursprünglich ganz andere Pläne mit dem Personal Communicator. Das Projekt sollte lediglich die Grenzen des Machbaren neu verorten, zeigen, was PCs in Zukunft alles sein könnten.
IBM hatte eigentlich den Plan, zeigt es und sonst nichts. Es sollte einfach eine Zukunftsvision sein.
Aber die Zeitung USA Today brachte am nächsten Tag die Nachricht über den Personal Communicator ziemlich groß mit Foto. Und es entstand ein gewisser Erwartungsdruck.
Tja, und dann kamen sie nach der Comdex zu uns und sagten, hey, jetzt macht ein echtes Produkt daraus.
Ein wachsendes Team machte sich an die Arbeit, die Zukunft des mobilen Büros in der Handfläche Wirklichkeit werden zu lassen. In der ersten Hälfte der 90er Jahre. Die Ingenieure in Florida machten einen Prototyp zu einem marktreifen Produkt. Für die anschließende Produktion konnten die IBM-Manager Mitsubishi Consumer Electronics gewinnen. Das komplette Marketing und den Vertrieb wollte die Telefonfirma Bell South übernehmen. Bell South nutzte eine Zeile aus dem Kinderlied Simon Says, übersetzt Simon sagt, um Verbrauchern die Idee eines smarten Telefons näher zu bringen. Die Botschaft, das ist ein Kinderspiel. So kam das erste Smartphone zu seinem Namen, IBM Simon. Für Verbraucher tauchte die erste Hürde direkt nach dem Einschalten auf. Es gab keinen einzigen weiteren Knopf für die Bedienung.
Wir hatten sogar eine kleine Erklärung am Anfang der Bedienungsanleitung, um zu beschreiben, wie ein Touchscreen funktioniert. Heute wirkt das merkwürdig.
Man konnte den großen Screen mit den Fingern oder mit einem kleinen Stift bedienen. Das Kinderspiel Simon Says sollte die Hemmungen nehmen, es einfach mal auszuprobieren. Ähnlich wie im deutschen Spiel Alle Vögel fliegen hoch, macht man bei Simon Says genau die Kommandos nach, die jemand ruft. Zum Beispiel Simon Says touch your feet, dann berühren alle Kinder ihre Füße. Put your hands in the air. Simple Simon Says. Shake
them all about. Simple Simon Says. Bell South.
Bell South hatte einfach weitergedacht. Der Name Simon sollte Käufern helfen, sich mit etwas wohlzufühlen, das sie noch nie zuvor gesehen hatten.
This is Simon. Looks like a cellular phone, right? Well, it is. Simon also doesn't.
Die Fernsehwerbung von Bell South griff das auf. Wenn du faxen willst, eine E-Mail schreiben willst, die Börsenkurse überprüfen willst, dann mach es doch einfach mit Simon.
It's a calendar.
A calculator.
There's the paperless notepad and a world time clock.
Auf dem Prototyp hatte Frank Canova vorsorglich Icons für viele Apps eingebaut. Neben den aktuellen Börsenkursen sollte es eine Wetter-App geben und aktuelle Sportnachrichten. Aber als IBM Simon 1994 auf den Markt kam, gab es ein Problem.
Internet, it didn't exist.
Zumindest nicht das Internet, wie wir es heute kennen.
Mit dem IBM Simon konnte man tatsächlich auch schon online gehen. Das Internet gab es, aber das WWW, das World Wide Web, das gab es noch gar nicht oder steckt in den Kinderschuhen.
Michael Mikulajczak ist Ausstellungsmacher im Heinz-Nixdorf Computermuseum in Paderborn. Unter anderem spezialisiert auf die Geschichte von PC und Mobilfunk, IBM Simons Schnittstelle.
Man konnte nicht so wie im heutigen Sinne mal ganz schnell eben Seiten aufrufen und im Internet surfen. Das war nicht möglich mit diesem Gerät.
Übrigens auch mit keinem anderen Gerät. IBM Simon hätte es theoretisch gekonnt, aber das Internet war dafür noch nicht bereit. Ein ganz einfacher Internetbrowser für Computer war zwar gerade im CERN in Genf entwickelt worden, aber den in ein Handy zu integrieren, Anfang der 90er Jahre undenkbar.
I think that the reason why
Der Grund, warum sich Simon nicht durchgesetzt hat, war die fehlende Infrastruktur. Es war seiner Zeit einfach voraus. Es gab sogar eine Touchscreen-Tastatur, die das Wort schon vorwegnahm, wenn man die ersten Buchstaben getippt hatte. Also all das, was heute selbstverständlich ist.
Simon war einfach zu smart. Um es in einem Vergleich auf die Spitze zu treiben, was hätte dem Entwickler des Staubsaugers seine Erfindung gebracht, wäre noch kein Strom aus der Steckdose gekommen. Nur 50.000 Simons hat Bell South unter die Leute gebracht. Dann war Schluss, nach weniger als einem Jahr. 1.000 US-Dollar waren viel für ein Gerät, das sein Potenzial noch nicht nutzen konnte und immer noch ein Pfund wog und nach einer Stunde wieder geladen werden musste. Es waren vor allem Nerds und Technikfans, die 1994 zuschlugen.
Damals waren die Menschen natürlich begeistert, so ein Gerät zu haben. Sie sahen, da wird was entwickelt, da wird Zukunft gemacht. Auch wenn man vielleicht noch gar nicht so richtig damit was anfangen konnte oder wenn es aus unserer heutigen Sicht ein sehr komplexes und kompliziertes Gerät war, war das natürlich damals was ganz Besonderes.
Ingenieure konnten die guten Ideen später wieder aufgreifen, um schlankere, schnellere und noch smartere Handys für die ersten digitalen Mobilfunknetze zu konstruieren.
Aber es ist sehr wichtig, dass es solche Prototypen gab. Sicherlich war die Gesellschaft noch ein bisschen überfordert, aber jeder erste Schritt beginnt halt so.
Und in diesem Fall begann es mit 5 Visionären, die in Boca Raton, Florida in die Hände gespuckt hatten. Und rausgekommen ist das erste Smartphone der Geschichte.
Das Wort Smartphone, das haben wir jetzt rückwirkend auf den Simon projiziert, aber in Wirklichkeit kam das Wort erst durch die Firma Ericsson auf.
With the all-in-one Ericsson R380.
Vorgestellt 1999 und zumindest der Begriff wurde dann geprägt.
We call it a smartphone.
Ich glaube, man kann vom echten Smartphone erst ab 2007 mit dem ersten Apple Smartphone sprechen.
Von allen Produkten, an denen ich mitgearbeitet habe, macht mich Simon am stolzesten. Es hat den Trend dessen gesetzt, was kommen würde. Die Firmen, die direkt nach uns kamen, haben es nicht verstanden, bedienungsfreundliche Geräte zu entwickeln. Ganz ehrlich, bis das erste iPhone viele, viele Jahre später kam.
Im Zeitzeichen erinnerte Jana Magdans an das weltweit erste Smartphone, das IBM am 16. August 1994 auf den Markt brachte. Zeitzeichen am Montag über den römischen Kaiser Augustus.